Puls.
Ich hatte jemanden bei mir im Auto, der gar keinen Rap hört und meinte, ach krass, hast du Ballermann-Hits? Das ist ja ein Ballermann-Hit. Und es war wirklich so ein bisschen so no judgment, aber was passiert hier gerade? So, es wäre auch irgendwie funny, wenn ich einen deutschen Podcast hätte und privat. Ja, ja, genau, ich höre privat eigentlich nur Ballermann-Tracks.
Schacht und Wasabi, der Deutschrap-Podcast von Puls.
Hallo Jule.
Hallo Falk Schacht, wie geht's dir?
Ja, läuft, ne?
Ja, schön.
Ja, also, was soll ich dir hier von meinem Leid klagen? Das bringt jetzt auch nichts. Wir sind ja hier im Unterhaltungssektor. Ich muss Freude verbreiten.
Freude verbreiten, ist, glaube ich, der schönste Satz, den ich gehört habe.
Ja, also ich sag mal so, es gibt Menschen, die werden tatsächlich dafür bezahlt. Mhm. Und da frage ich mich, also manchmal fragt man sich ja, ist das dann, weil sie dafür bezahlt werden oder ist das, weil sie, also machen diesen Job dann Menschen, die von Natur aus einfach Sonnenscheine sind und alles ist schön so?
Nee, ich denke, dass Geld schon häufig eine ganz nette Motivation ist, oder?
Oh, aber das ist ja genau das Problem, ne? Das ist ja, das geht ja für mich dann genau. Aber wir werden eventuell heute oder ich weiß auf jeden Fall nächste Woche, eins von beiden, werden wir ein Thema haben, wo es auch um so etwas Ähnliches geht. Aber lass uns kurz über Updates sprechen, die passiert sind innerhalb der letzten Woche, seit dem letzten Podcast, die passiert sind. Und wir haben ja in der letzten Ausgabe über UFO gesprochen. Und da ging es um den Song, wo er am Ende Suizid begeht. Mhm. Und wir haben ja so ein bisschen hin und her spekuliert. Und etwas ist passiert, was UFO bewegt hat. Also Leute haben ihm geschrieben und haben ihm im Grunde genau auf diese Problematik angesprochen, über die wir gesprochen haben. Und er hat dann ein Statement veröffentlicht, in dem er erklärt, natürlich will ich damit nicht bewirken, dass irgendwer meiner Fans und auch keiner, der jetzt einfach so darauf aufmerksam wird, alle Menschen, die das sehen und irgendwie beeinflusst werden könnten, ich glaube, das war kein richtiges Deutsch, aber egal, das war natürlich nicht annähernd meine Absicht, ihr wisst Bescheid, den Nachsatz finde ich fantastisch. Falls ihr solche Gedanken habt, sowas machen zu wollen oder falls ihr überhaupt daran denkt, dann holt euch auf jeden Fall professionelle Hilfe, wenn ich irgendwas für euch tun kann. Falls ihr wirklich in so einer Situation steckt, wo es euch scheiße geht, wo ihr depressiv seid, dann versuche ich euch, auf jeden Fall für euch da zu sein, so gut ich kann, weil jedes Leben ist wertvoll, das Leben ist wertvoll. Also ich glaube, dass man da bei ihm einen Punkt ganz offensichtlich getroffen hat und das ist auf jeden Fall in ihm etwas bewegt hat,
ja.
Weil, wie soll ich sagen, ich sag mal so, wenn man einen Rapper auf Dinge irgendwie hinweist oder so oder irgendwie Sensibilitäten oder so, dann ist ja eine der meisten Reaktionen, die man so erlebt, erstmal so eine Abwehr oder so. Und hier sehe ich ja gar nichts davon, sondern er räumt es sofort ein und macht sich gerade dafür und ich glaube deshalb, dass er dafür sensibilisiert ist und ich muss sagen, im Übrigen bin ich auch durch jemanden sensibilisiert worden für dieses Thema, weil ich hier im Podcast auch zweimal von, ich habe das anders betitelt, ich habe nicht von Suizid gesprochen, sondern ein anderes deutsches Wort, das sehr oft benutzt wird dafür, was ich jetzt mit Absicht nicht benutzen möchte, bin darauf hingewiesen worden, dass das nicht so cool ist und ja, das hat auch mich sensibilisiert.
Und dann gibt's noch ein weiteres kleines Update und zwar ist Savage mit AMG Gold gegangen und er hat dazu einen ganz interessanten Tweet vor 2 Tagen abgesetzt, wo er geschrieben hat, Shoutout an jeden Deutschrapper, der mir den Aggregatszustand irrelevant erteilen wollte und jetzt deutlich weniger Hörer, Streams etc. hat. AMG geht übrigens Gold, hoffe es tut weh ihr Husos. Lachsmiley.
Also ich sag mal so, er hat sich ja in dieser Diskussion oder er hat sich in eine Diskussion begeben in dem Zusammenhang, was die Fake-Klicks betrifft. Und wir hatten hier darüber gesprochen, dass das ja wie Doping ist. Und ich glaube, dass es ihm das echt einfach wichtig ist, darzustellen, dass man auch fair spielend Ziele erreichen kann, ohne dass man sich dafür schämen muss. Und das scheint ihm so ein inneres Bedürfnis gewesen zu sein, das dann den Dopern zu sagen, es geht auch ohne.
Ja. Also ich finde es irgendwie diese Ausdrucksweise Aggregatzustand irrelevant ganz interessant, weil irrelevant ja gar kein Aggregatzustand ist, aber es ist halt so ein nicer Savage-Jargon, der einfach ballert. Deswegen auf jeden Fall.
Er steppt halt ans Mic.
Ja, er steppt halt ans Mic. Lass uns in die Themen einsteigen. Falk, mir ist diese Woche was passiert, was ich gerne mit dir besprechen würde, weil ich mir nicht ganz sicher war und mir das nicht richtig erklären konnte. Und zwar habe ich den neuen Track von Maxim KZ zusammen mit den Drunken Masters Bier gehört. Und ich hatte jemanden bei mir im Auto, der gar keinen Rap hört und meinte, ach krass, hörst du Ballermann-Hits? Das ist ja ein Ballermann-Hit.
Und du so?
Und es war wirklich so ein bisschen so no judgment, aber was passiert hier gerade? So, es wäre auch irgendwie funny, wenn ich einen deutschen Podcast hätte und privat, ja, ja, genau, ich höre privat eigentlich nur Ballermann-Tracks den ganzen Tag. Ja, und dann habe ich aber so, ich fand es eigentlich ganz interessant, diesen Einwand, dass wenn man sich mit Rap nicht auskennt, dass man natürlich nicht die Stimme von Maxim KZ erkennt und natürlich in dem Moment dann denkt, okay, da geht's irgendwie um Bier die ganze Zeit. Es geht darum, dass man, ich taufe meine Kinder in der Kirche mit Bier. Es gibt ja so eine Zeile, ach nee, zu der Zeile komme ich später. Also was meine Frage eigentlich ist, du hast ja diesen Track auch gehört. Braucht es den Künstler Maxim dazu, dass man sich so einen Track anhören kann und natürlich die Abstraktion schafft, hier von keinem Ballermann-Track zu reden? Oder ab wann ist ein Track ein Ballermann-Track? Weil natürlich, wenn es um Bier geht und so, ich taufe meine Kinder mit Bier und so, das sind erstmal so Lines, wo man natürlich denkt, wenn das jetzt irgendwie von Mickey Krause im Bierkönig auf Mallorca kommen würde, dann würde man sich jetzt nicht krass wundern über so einen Inhalt. Also da sind Zeilen dabei, wo ich finde, man hört das ein bisschen raus. Aber können theoretisch von Rappern Ballermann-Tracks kommen oder nicht?
Oh, auf jeden Fall. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, ob ich das so outen kann.
Du hast schon einen Ballermann-Track gemacht.
Nee.
Sehr geil.
Also, wir haben hier ja schon immer mal wieder über Torch gesprochen, ja? Und ich habe mal mit Torch einen Abend verbracht, wo wir Musik zusammen gehört haben und auch eben uns darüber unterhalten haben. Und er hat mir dann erklärt, er hat seine haitianischen Ursprünge und seine haitianische Seite, die sich durch Souk und diverse andere Afro-Rhythmen und so weiter ausdrückt. Und er hat aber auch eine teutonische Seite, eine sehr deutsche Seite, die sich durch so Marschmusik-eske Musikstilistiken ausdrückt. Und dazu gehört unter anderem auch Mallorca-Schlager, also Mexiko-Finger in Po und solche Sachen. Mhm. Und also ich muss zugeben, dass das für mich in der Sekunde erstmal erstaunlich war. Ich war überrascht und auch auf gewisse Art und Weise beeindruckt, weil ich das jetzt nicht so erwartet hätte. Aber als ich hinterher drüber nachgedacht habe und er hat es mir ja auch erklärt, muss ich zugeben, dass ich es eigentlich ziemlich gut verstanden habe, weil ich bin ja auch in der ähnlichen, also was heißt ähnlich, ich bin ja in derselben Zeit wie er groß geworden. Er ist ein bisschen älter als ich, aber vieles von diesen medialen Schandtaten, die, muss ich zugeben, meine Kindheit und auch meine Jugend eher zu einer, ja, also es war eher unangenehm, was da in den Medien stattfand, im Sinne von Schlager und meine Großmutter war auch noch eine schlagerliebende Persönlichkeit, sodass ich dann da halt, und ich wollte da eigentlich immer eher weg, ich wollte halt immer Rapmusik hören und habe mir sozusagen mein kleines Alternativreich eröffnet und deswegen kann ich schon verstehen, er ist halt auch damit groß geworden und er hat aber für sich eben da einen Zugang gefunden, der ihm offensichtlich nicht so schwer fällt wie mir und deswegen kann ich das schon nachvollziehen und deswegen Ballermann ist für mich so ein Ausdruck von bestimmten deutschem Humor, also richtig wirklich, da passt einfach auch perfekt der Begriff Allmann oder Kartoffelhumor, es ist einfach so, das ist eine deutsche Humorkultur, die da funktioniert und da wird dem gefrönt. Und dass Rapper, die werden ja auch damit groß, dass die da erstmal vielleicht einfach mitfeiern und dann auch selber sowas machen. Klar, warum nicht?
Also ich habe dann so eine Zeile gefunden, die ich eigentlich sehr bezeichnend finde, weil man hört es nur so ganz subtil raus und zwar rappt Maxim da, ich sage non zu Evian, ich sage nee zu Perrier, flüssiges Gold in meinem Becher drin, während du das Zeug aus der Toilette trinkst, Wolwig muss echt erst durch 1000 Gesteinsschichten, Bier macht plopp und ich kann es mir reinkippen.
Ja.
Also was ich interessant finde an dem Text ist, wenn man das so hört, ich sage jetzt mal einfach als Beifahrerin in einem Auto, man hört es so und man denkt sich so, okay, wenn man sich jetzt nicht mit Rap auskennt, dann verstehe ich dieses am gerade das Ende so, es macht plopp und ich kann es mir reinkippen. Das ist irgendwie dumpf und ich verstehe total, dass dass Maxim, der ja wahrscheinlich den Text auch zu dem Track geschrieben hat, da lyrisch auf jeden Fall versucht hat, einen Text zu schreiben, der, ich sag jetzt mal, Bier und dem klassischen Bierkonsumenten gerecht wird. Und das ist halt einfach schon nicht so komplex wie Wein. Ich glaube, es gibt ja immer so die Typen, Leute sagen, nee, ich bin eher Weintrinker, nee, ich bin eher Biertrinker. Und ich finde, so ohne da jetzt zu sehr in Klischees zu denken, es gibt sicherlich auch viele Leute, die irgendwie super komplexe Geschmäcker mögen und dann trotzdem Bier lieben. Aber ich finde, dass der Text sehr gut zu Bier passt. Aber sowas wie, ich sage Non zu Evian, ist natürlich lustig mit Maxims French Background und dann die Wörter so auszusprechen, was ja fast so ein bisschen, ich stell mich doof für Bier oder ich spiele mit Worten hier auf eine andere Weise. Und ich verstehe schon, also gerade jetzt diese Lines, die sind jetzt nicht, also Maxim hat auf jeden Fall schon geistreichere Lines geschrieben, aber ich finde sie in der Einfachheit so komplex, dass man schon erkennt, dass das jetzt hier von einem Menschen geschrieben ist, der lyrisch irgendwie eine Ahnung hat und jetzt nicht irgendwie, ja, ich sag jetzt mal, ich kenne jetzt nicht alle Texte von Micky Krause, aber ich würde sagen, dieses ganze, das ist 10 nackte Friseusen von Micky Krause, ich sag es einfach mal, also dieser Track 10 nackte Friseusen, der hat für mich keine Metaebene, das ist für mich ein Track, der provoziert, der so ein bisschen dumpf ist und der einfach so gut in einem Club läuft, so ein bisschen was Marschmäßiges hat, was du gerade meinst, und den man mitgrölen kann. Bei dem Track ist es auch so, dass du irgendwie mit Rappen grölen kannst, aber dass er eben immer wieder so Spitzen drin hat, die das für mich ausmachen, weswegen ich auch nicht ganz genau sagen kann, ist es jetzt tatsächlich ein Ballermann-Track, weil er auch musikalisch natürlich ein bisschen eher ins Elektro-Techno-mäßige geht und gar nicht so sehr auf diese Umfdata-Musik, aber ich finde, ich könnte mir vorstellen, dass der, wenn jetzt dieses Jahr irgendwie der Sommer geöffnet worden wäre und die Leute irgendwie am Meer in Mallorca wären, dass sie das wahrscheinlich hören würden, oder?
Also ja, warum nicht? Ich meine, der funktioniert ja bei Menschen, denen diese zweite Ebene dahinter egal ist oder die sie vielleicht auch gar nicht bemerken, funktioniert er ja trotzdem. Und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, im Speziellen, weil du gerade gesagt hast, dass das ist ja auch schon durchaus ein Stereotyp oder Klischee, dass Bier und Primitivität ein bisschen zusammenpasst. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es auch Rapper gibt, die sehr gerne Wein trinken. Also im Speziellen Tony Damager, der sich, wen es interessiert, auf Instagram Wine Damager nennt, der heute ein Sommelier-Experte ist und in Europa herumreist, um die besten Weine zu probieren. Zumindest habe ich den Eindruck, wenn ich diesem Insta-Account folge. Und ich sag mal so, Tony D ist ja jetzt nicht für feinfühlige Songs berühmt. So.
Das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt.
Ja, und also von daher, also es hat immer alles unterschiedliche Seiten, doppelte Böden. Und ehrlich gesagt finde ich das auch das eigentlich Spannende. Also wenn ich mit Kunst zu tun habe, wenn sie mehrere Ebenen hat und der Mensch dahinter auch noch mehrere Ebenen, weil Kunst ist ja der Ausdruck des Menschen, es ist so wie der Charakter, der nach außen verlagert wird, dann, das finde ich immer spannend und von daher, ich finde es gut.
Ich habe Zeit, du das gesagt hast, irgendwie, ich krieg's nicht ganz auf die Kette, dass saßt du dann da mit Torch und ihr habt euch irgendwie so zusammen 10 nackte Friseusen angehört und Torch meinte, er hat dann auch so eine deutsche Seite in sich oder welche Tracks liefen da so an eurem Abend, weißt du das noch?
Ja, Finger im Po Mexiko, ich weiß ehrlich gesagt, muss ich zugeben, nicht von wem der ist, aber also das konnte ich mir merken und den Rest, das ist schon jetzt länger her, den Rest weiß ich nicht und wir saßen da auch nicht alleine, wir saßen also da mit ein paar Leuten zusammen und haben was getrunken und dann wurde halt einen Laptop geöffnet und über YouTube dann ein, zwei solcher Kracher abgefeuert und ja.
Ja, okay.
Aber ich habe auch noch eine Frage. Also war es dir denn unangenehm in dem Auto?
Also ich fand es eine total interessante Situation, weil für mich so völlig klar war, warum ich diesen Track jetzt höre. Der kam neu raus und es ist irgendwie klar, man hört es und mir war auch völlig klar, dass das Rap zugeordnet ist und als das dann so fiel, bin ich plötzlich so ins Straucheln gekommen, weil wenn man dann sagt, hä, das ist doch Maxim von KIZ und die Person sagt aber so, wer? Und du denkst so, fuck, die denkt jetzt, dass das irgend so ein Ballermann-Star ist. Und ich sag, naja klar, das ist doch Maxim von KIZ, vom Bierkönig, der tritt da doch jedes Jahr auf.
Aber warum fuck? Also was ist fuck daran, wenn die Person denkt, dass du Ballermann hörst?
Also ich glaube, ich habe persönlich, ich trinke eh nicht super gerne Alkohol. Bier habe ich noch nie in meinem Leben probiert, aber ich finde schon den Geruch komplett, es passt mir einfach nicht. Und ich finde dieses biertrinkende Volk, ich kenne es jetzt eher so vom Volksfest von mir zu Hause, dass die Leute sich halt alle mit Bier zuschütten und dann im Festzelt irgendwie die Tracks krölen. Das hat für mich, ich weiß nicht, ob das ist, weil ich eine Frau bin und das immer auch so ein unangenehmen, alle sind besoffen und irgendjemand fasst einem an unters Dirndl oder fasst einem an Arsch oder glotzt einem auf die Brüste oder so. Also es hat für mich irgendwie so einen unangenehmen Vibe, solche Lieder. Ich war jetzt auch persönlich noch nie auf Mallorca, aber ich stell's mir halt, also wenn ich immer so Reportagen davon sehe oder irgendwie, ich habe Freunde, die da hingehen, aber ich muss ehrlich sagen, das sind schon auch Freunde, wo ich weiß, die wollen sich da komplett irgendwie aus dem Leben beamen und sich auch daneben benehmen. Und das ist irgendwie ein Vibe, den mag ich nicht so gern. Ich finde es richtig gut, sich gepflegt zu besaufen und ich will jetzt überhaupt nicht irgendwie so tun, als fände ich das komplett komisch, wenn Leute Party machen, aber diese Ballermann-Philosophie, was auf Mallorca passiert, bleibt auf Mallorca und so, das ist mir irgendwie, ich weiß nicht, ich kann damit irgendwie nichts anfangen. Ich finde irgendwie so das Shisha-Bar-Environment, ein Shisha zu rauchen und vielleicht irgendwie einen Cocktail zu trinken, angenehmer, als sich so biersuffmäßig aus dem Leben zu beamen. Und ich glaube, deswegen war es mir so unangenehm, weil ich habe plötzlich gemerkt, wie die Person so rattert und überlegt, ob ich da am Ballermann dann einmal im Jahr Party mache.
Ja, okay, verstehe ich. Das war dir dann in der Sekunde unangenehm, das wolltest du nicht.
Ja, es ist ja eigentlich auch doof, weil es ist ja, ich meine, es macht ja voll vielen Leuten Freude und es ist ja auch dumm da zu sagen, hä, ich will mich jetzt gar nicht darüber erheben, aber ich fand es irgendwie interessant, weil da was passiert ist und man wird plötzlich in eine Ecke gestellt, in der man sich selbst gar nicht sieht und da musst du erstmal erklären und musst du sagen, nee, das ist jetzt ein Rapper und das ist jetzt neu, der macht das jetzt, das ist auch ironisch und es hat auch eine künstlerische Ebene drin, denkst du ja aber so, okay, das werden wahrscheinlich Leute, die irgendwie Melanie Müller oder Micky Krause hören, auch sagen, ey, das hat aber was und werden das verteidigen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber es war auf jeden Fall ein awkward Ballermann-Moment mitten im freezing, crispy cold Berlin diese Woche. Dann kam diese Woche ein Thema raus. Ich glaube, wir haben darüber noch nie im Rap-Kontext gesprochen. Es ist auch eigentlich so die letzten Jahre erst so ein bisschen aufgepoppt. Ich muss aber sagen, dass es mich sehr erfreut, weil es geht A, um Essen und B, um Müsli oder beziehungsweise in Deutschland benutzt man ja das Wort Müsli eher für so Haferflocken mit Nüssen drin und so. Also es geht eigentlich um Cornflakes oder Cereals. Und das Thema hat endlich Deutschland erreicht. Nach Capis Tiefkühlpizza werden wir wahrscheinlich schon bald in den Supermarktregalen im Cornflakes-Regal hoffentlich andere Verpackungen sehen. Und ich muss ehrlich sagen, dieser Trend kommt ja so ein bisschen aus Amerika. Also angefangen, hiphop.de hat geschrieben, dass so der erste laut Einträgen Little Dirk war. Ich weiß es nicht, ob du da noch jemanden gefunden hast, der früher war, aber seine Dirkinos, die so ein bisschen sind wie so Cinnamon Toast Crunch Churros, die waren anscheinend so die ersten in Amerika und dann ist natürlich, das glaube ich haben alle mitbekommen, Travis Scott mit diesem Riesendeal mit Reese's Puffs nachgezogen und jetzt hat sich der ganzen Sache Luciano als erstes angenommen. Oh, erstmal kurz deine Meinung zu Cereals.
Oh, also wenn sie schmecken, bin ich dafür zu haben.
Ja, und schmecken dir grundsätzlich, viele sagen ja hier in Deutschland so, die sind zu süß, das ist alles so viel Chemie und bunt und klebrig.
Es kommt drauf an, was du meinst. Also plain Cornflakes, muss ich sagen, finde ich langweilig. Mhm. Frosty Flakes schmecken wie Chemie tatsächlich, wegen diesem künstlichen Süßstoffzeug darauf. Als Idee schön, umgesetzt Schrott. und ich bin mehr so der Honey Nut Dude. So, das ist, und Schokoflakes und so, da kriegst du mich mit.
Und bist du jemand, der zuerst Milch oder erst die Cornflakes reinmacht in die Schüssel?
Erst die Cornflakes.
Und dann die komplette Milch drüber?
Natürlich.
Oh fuck, okay.
Wieso? Also, wenn du mir jetzt noch verrätst, wo der Unterschied sein soll, außer dass es schwieriger ist, in eine volle Schüssel mit Milch Cornflakes einzuschütten.
Also es gibt so eine Regelung, die hat mir mal ein Ex-WG-Mitbewohner beigebracht. Und zwar hat er sich immer Tiefkühlpizza gemacht und dann hat er sich den Pizzaroller und so ein Brett mit von Fernseher genommen und hat sich immer ein Stück abgeschnitten. Und als ich ihn gefragt habe, ey, was machst du da, hat er gesagt, ich schneide mir meine Stücke immer frisch ab. Das schmeckt für mich irgendwie besser. Und ich fand es so süß, dass er da mit seinem Pizzaroller saß und sich immer so frisch ein Stück von der Pizza runtergeschnitten hat. Und ich habe diese Regelung bei Cornflakes schon super früh entwickelt, dass ich mir eine Schale mit Milch mache und dann stelle ich die Verpackung neben mich und schütte mir immer so 3 Löffel in die Dings rein, in die Schüssel rein. Außer, und da kommt es jetzt sehr auf die Sorten an, bei Frosties zum Beispiel trinke ich die Milch am liebsten, wenn es so eingeweicht ist. Aber bei Fruit Loops oder so finde ich es am coolsten, wenn man immer so frische Löffel von diesem knusprigen, leckeren, süßen Cereals essen kann. Und da würde ich es mir immer frisch zubereiten und immer nachschütten, bis halt keine Milch mehr da ist, um halt diesen frischen, vollen Geschmacksentfaltung zu haben.
Ich verstehe den Ansatz dahinter.
Also, was man aber wirklich dazu sagen muss, und ich habe mir in Amerika, und das ist wirklich mein großes, das ist mein Social Dilemma, weil die nehmen ja unglaublich viel Platz im Koffer weg. Und es gibt aber keine, ich finde, dass es in Deutschland echt wenig Auswahl an guten Cereals gibt. Und dass die halt hier sind, die immer so mega auf gesund gemacht und nicht, die kann man nicht so, weil ich meine, morgens könnte man sich ja so vom Energiehaushalt ja so richtig viel süßen Shit reinbrettern. Würde ich auch gerne, aber hier gibt es das gar nicht mehr, weil die jetzt irgendwie alle ihre Verpackung geändert haben und alle werden so mega healthy und so. Ich will aber wirklich beispielsweise die Fruit Loops, die halt so richtig bunt und krass sind und die gibt's halt nur in Amerika, man kann die nicht mitnehmen. Naja, ich hoffe, dass sich das jetzt ändert, denn Luciano kam als erstes um die Ecke mit seinen Loco Charms, die ein bisschen aussehen, finde ich, von der Form wie Honey Loops. Aber es ist eben, boah, ich muss richtig schlucken, weil mir schon das Wasser im Mund zusammenläuft. Es ist so ein Tiger vorne drauf, der so ein bisschen, finde ich, ein Frosties ähnlich aussieht. Also beziehungsweise es soll ja so wahrscheinlich kein Tiger, sondern ein Panther sein. Ich finde, das sieht sehr nach einem Panther aus. Aber also jetzt so von der Optik her, weil Frosties ja auch blau sind, diese Verpackung ist auch so blau. Und der Panther hat dann so, es ist alles so schwarz-blau und der Panther hat so dicke Ketten um und eine Uhr an und sogar um seinen Pantherschwanz noch so 3 Ringe. Und ich bin sehr gespannt, wie es geschmacklich ist, weil ich zu blau halt, mein Gehirn macht da entweder halt so den Geschmack von Frosties draus, also so mit Zucker einfach und so Vanille. Oder das wird, was ich mir gut vorstellen kann vom Farbkonzept, das wäre auch richtig geil. Ich finde wieder, wir müssen Lebensmittelfarbe wieder zurück in den deutschen Bio-Lebensmittelsupermarkt ficken. Und ich hoffe, dass da vielleicht so Schoko mit blauen Kringeln rauskommt, was dann vielleicht Blaubeere sein könnte, was ich ultra geil fände.
Ja, er hat ja gesagt, dass er morgens beim Frühstück auf die Idee gekommen ist und dass er die ersten Cornflakes mit Drip machen will. Und es gibt ja auch noch ein anderes deutsches Rapper und DJ, was totaler Quatsch ist, aber Producer-Team, also Genetik, um genau zu sein, die wollen auch Cornflakes auf den Markt bringen. Hast du da ein bisschen recherchiert? Kannst du mir da noch ein bisschen was zu erzählen?
Also es gibt irgendwie, die haben jetzt eher so von der Marke, von der Aufmachung her sieht es eher so grün-orange aus, was schon mal gut ist, weil es heißt, hier wird schon mal stark mit Lebensmittelfarbe gearbeitet und es sind so Buchstaben. Ich habe jetzt T und G gesehen, also ich denke fast, dass es irgendwie wie so Buchstabensuppe Genetik ist. Aber worüber ich eigentlich mit dir reden wollte, war, ich finde jetzt, bei Luciano, ich meine Genetik, die haben das noch ein bisschen besser umgesetzt, aber man hätte natürlich auch so eine Metaebene in der Form, in der Farbe und in dem, was die Cornflakes aussagen, so rüberbringen können. Und fallen dir da jetzt Sachen ein? Ich habe jetzt zum Beispiel bei Luciano an dieses Grr gedacht, dass er eben G und R da reinnimmt, dass man halt so ein Grr, seine Adlibs damit bauen kann. Und bei Genetik hätte ich es halt super gut gefunden, wenn so Genstränge, also wie so kleine gebogene Leitern da drin wären, wie so DNA. Das hätte ich mega geil gefunden.
Also das heißt, das ist da nicht so, oder weißt du das?
Also bei Genetik, das hat man gesehen am Ende des Videos von denen, das sind halt so Buchstaben in so einer, also die Verpackung, die beiden sind so mit Sturmmaske drauf und es sind halt so rosa, orange-grüne Buchstaben. Aber halt eben, sieht eher aus wie Buchstabensuppe und nicht wie eine Form, wie eine Genetikform, wie eine Genform.
Also was ich mich frage, weil es sieht für mich so aus, als wären das beides so Projekte. Projekte im Sinne von, dass es eine zeitliche Begrenzung gibt, dass das halt eingeführt wird zu einem Release zum Beispiel. Und dann war es das aber auch. Und das ist ja dann auch so ähnlich wie bei Travis Scott und seinen Reese Puffs, die ja 50 Dollar gekostet haben pro Karton und nach 30 Sekunden irgendwie ausverkauft waren. Und wenn du heute davon eins kaufen willst, ist es übrigens wahrscheinlich schon abgelaufen, aber egal, musst du $300 dafür auf eBay bezahlen. Und das ist halt eben eine Limited Edition und wie soll ich sagen, ein Scherz oder ein Scherz ist nicht das richtige Wort, sondern es ist so eine Aktion. Man findet es entweder als Fan cool oder auch nicht, aber es ist halt begrenzt. Und was ich interessant daran finde ist, also weil du hast die Capital Bra Pizza ja erwähnt und die habe ich ja als eine Art Game Changer bezeichnet, weil der Ansatz dahinter ein anderer ist, nämlich in den Massenmarkt zu gehen und wirklich die Reichweite, die man als Rapper hat, selber zu nutzen. Man ist also nicht mehr Werbefigur für einen Pizzahersteller, sondern man ist Pizzahersteller. Und das passt hier perfekt zu, weil der Rapper Master P, der Ende der 90er ein Rap-Imperium aufgebaut hat mit dem goldenen Panzer und da wirklich schon zum Multimillionär geworden ist, der ist die letzten Jahre sehr, sehr aktiv im, ich nenne das jetzt mal Food-Sektor. Also er hat, wir haben hier auch schon mal über seine Ramen-Nudeln, Nudelsuppe geredet, also so 5-Minuten-Terrine mäßig. Er hat auch Chips, er hat Pancakes, Sirup, Reis, Popcorn. Also er hat sozusagen eine Master-P-Linie und da wird jetzt gerade, das ist vor kurzem erst bekannt gegeben worden, da wird jetzt eben auch eine Cornflakes-Serie zukommen, nämlich Uncle P's Hoodie Hoos, die bei Walmart und 7-Eleven dann am Start sein werden.
Und die aussehen wie Fruit Loops einfach oder so ähnlich.
Mit der Geschmackssorte Honey Drip, Cinnamon, Apple und Tropical Fruit und Marshmallow. Und das Interessante ist aber, dass das nicht eben eine temporäre Aktion ist, sondern das ist im Markt. Und wenn man sich dazu dann Videos von Master P anschaut, dann erwähnt er dort extra den Aspekt, und das ist nämlich eben der Unterschied, er ist Besitzer, er ist Owner. Und wenn wir uns erinnern, dass Kanye West ja vor ein paar Wochen ein bisschen durchgedreht ist und seine Verträge veröffentlicht hat und auf seinen Grammy gepinkelt hat, dann ist der Hintergrund so ein bisschen der, dass es ihm darum geht, Besitzer seiner Rechte zu sein. Und das ist ein großes Thema, weil das nämlich der Unterschied ist zwischen, wie soll ich sagen, Sklave, Angestellter oder keine Ahnung und eben selber der Besitzer zu sein und darüber selber entscheiden zu können, was abgeht, also ein Business zu haben. Und deswegen sehe ich das, was Luciano und Genetik da machen, finde ich hochinteressant. Ich fände es noch geiler, wenn sie es schaffen würden, das als dauerhafte Marke zu etablieren und dementsprechend auch selber Besitzer werden. Ich glaube, dass das einfach vermehrt noch im Deutschrap in den nächsten Jahren kommen und passieren wird.
Ich bin da anderer Meinung. Ich glaube zum einen, also weil man möchte sich noch dran erinnern, bei Capi war das ja auch von Universal zu einem neuen Album und die waren am Anfang auch limitiert und man hat gesagt irgendwie, es gibt was, irgendwie 50.000, 100.000, irgendwie so und danach ist Schluss und plötzlich wurde die Pizza ja auch, ich habe es letzte Woche wieder in dem Podcast von Paul Ripke und Joko Winterscheid gehört, dass Joko so diese Pizza so in den Himmel gelobt hat und meint, das ist wirklich eine gute Tiefkühlpizza und man so gemerkt hat, okay, nee, wenn das so gut funktioniert und das alle so abfeiern, dann lässt man es, also soweit ich weiß, kann man die heute noch im Supermarkt kaufen und ich denke, dass die Lieferengpässe da irgendwie wieder behoben wurden und dass es aber weiter produziert wird, was ich mir zumindest bei Luciano vorstellen kann, weil er eben auch bei Universal Music ist, dass das jetzt erstmal so ein Start ist und man überlegt, okay, ist das nur ein Promo-Move für ein Album-Release oder irgendwie so ein Promo-Move, um was zu pushen, oder schaut man, wie funktioniert das Ganze dann und weitet es dann sogar vielleicht aus irgendwie auf, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, ich weiß es nicht, aber es ist ja, wenn du jetzt eine Box oder so kaufst, du kaufst ja wahrscheinlich keine zweite Box, wenn du Luciano-Fan bist, wenn du die eine hast, aber wenn du dir so einen Gebrauchsgegenstand in Anführungszeichen, Lebensmittel kaufst und du hast es aufgebraucht und dir hat es geschmeckt, dann kauft man es ja im Zweifel irgendwie nach. Also ich könnte mir vorstellen, dass es bei beiden, wenn es gut läuft, wieso sollten auch Genetik das nicht weitermachen, wenn die da mit Geld machen? Und dann die andere Sache mit dem Owner-Ding, also in letzter Zeit ist ja immer wieder so offengelegt worden, jetzt gerade zum Beispiel durch Jizzes Gerichtsprozess oder so, was Rapper so im Monat verdienen. Und ich finde, dass man nicht den Anspruch haben muss, also diese Zusammenarbeit mit einem großen Label, die dann natürlich die Rechte daran haben und man hält so ein bisschen sein Gesicht dafür hin, das sind trotzdem Deals, da geht ein Kapi zu einem Fotoshooting und teilt irgendwie 20 Beiträge und kriegt einfach fortlaufend, wenn er eine Beteiligung daran hat, Geld. Und das andere ist mit der Entscheidungen verknüpft, sich ein Team aufzubauen, Leute einzustellen, Chef von Menschen zu sein, die bezahlen zu müssen, Rechnungen bezahlen zu müssen, Steuer zu machen. Das ist, finde ich, einfach ein anderes Business. Und ich finde, man muss sich als Künstler immer überlegen, will ich das oder bin ich halt bereit, weil ich eh schon so viel verdiene, was davon abzugeben und die Arbeit auszulagern. Und ich glaube, dass man da nicht mal sagen kann, was jetzt besser oder schlechter ist, weil wenn man nicht auf Geld aus ist, dann ist es ja eigentlich cool, so einen Deal zu haben, wo Leute das für einen machen. Und ich verstehe schon, man kann auch, wenn man Owner ist, Leute einstellen, die das für einen machen. Aber gerade sowas anzuschieben und so eine Marketingmaschine hinter sich zu haben, wie jetzt beispielsweise Universal, glaube ich, kann auch hilfreich sein. Also ich finde, das hat auch Vorteile, wenn man nicht der Owner ist von so einer Sache.
Naja, es geht vor allem darum, dass die Positionen, die diese Rapper als Spieler in dieser Gesellschaft haben, sind ja eher schwache Positionen. Ja, sie haben nicht so viele Möglichkeiten. Die Durchlässigkeit ist gerade erst letztens ja wieder belegt worden, was Bildungschancen und so weiter betrifft, ist in Deutschland extrem schlecht. Ja, in die Schicht, in die du hineingeboren wirst, da bleibst du auch. Und da rauszukommen und zu sagen, okay, ich habe nichts, aber ich habe mir jetzt was erarbeitet und ich mache das nicht für jemand anders, sondern ich mache das für mich selber, ich besitze etwas. Das ist ja genau die Freiheit, um sich aus diesen systemischen Zwängen herauszubegeben und selber zum Agierenden zu werden. Und deswegen ist diese Ownership einfach so wichtig, weil denen schon theoretisch alles andere gehört, die sind ja Teil der Problematik. Mhm. Also deswegen ist der Druck, also das setzt sich allerdings auch erst so langsam durch. Ja, der Gedankengang dahinter setzt sich erst so langsam durch, weil früher war der größte Traum, dass, keine Ahnung, eine Modemarke kommt und dann kriegst du halt einmal in der Woche einen Karton mit Klamotten geschickt. Dann war man schon happy und das war auch cool. Und dass die Umsätze dieser Marke, dieser Klamottenmarke enorm gestiegen ist, weil es eine Transferleistung gegeben hat von dem Image des Rappers auf diese Marke, davon hatte der Rapper nichts außer ein paar freie Klamotten. Und genau aus diesem Zusammenhang heraus zu sagen, ey, wenn ich hier eine andere Marke groß machen kann, aber eigentlich nichts davon habe, außer ein paar Freisamples, dann kann ich doch auch versuchen, es gleich selber zu machen. Früher waren da nur die Möglichkeiten nicht so für gegeben. Heute ist das alles viel einfacher. Und ich sag mal so, die Zusammenhänge bei Capital im Bezug auf Universal sind da natürlich, da ist ja eine große Firma mit dabei, ja. Aber es zeigt einfach, dass es überhaupt funktioniert als Systematik. Ja. Also, dass so etwas in einem Supermarkt auch gekauft wird. Und ich bin immer noch gespannt und ich hätte wirklich zu gerne einfach die Gespräche bei großen Pizzaherstellern, gibt ja nur so 2, 3 in Deutschland, hätte ich gerne mal gehört, was die so dazu denken. Und ich sehe in meinem Supermarkt diese Capital Bra Pizza bis heute. Sie wird also gut abverkauft und ich höre ja auch immer, dass gerade im Eisfach der Kampf um die Fläche so sehr intensiv ist. Also das heißt, Capital Bra hat da gewonnen und das ist halt Ja. Sowohl für Hip-Hop als auch für die Leute, die er repräsentiert, ist das natürlich ein wahnsinniger Sieg. Ja. So, und das finde ich beeindruckend.
Speaking of Sieg, haben Chata und Sio, ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnern könnt, die hatten ja so einen Quarantäne-Podcast, vielleicht wird der auch weitergeführt, aber die letzte Folge, Folge 8, kam am 20. Mai 2020 raus und in genau dieser Folge haben die beiden eine Wette abgeschlossen. Ihr könnt euch das nochmal anhören, von Minute 13 bis circa Minute 22 sprechen sie eben darüber, oder es taucht so ein bisschen plötzlich die Wette auf, deren Bedingung war, beide bringen zum gleichen Zeitpunkt einen Song raus. Und die Challenge ist, wer die höhere Chartplatzierung hat. Und der Einsatz war, dass wenn Sio gewinnt, Chata eine Single mit Sascha, einem Freund von Sio, aufnehmen muss, der anscheinend sehr unmusikalisch ist. Und diese Single muss dann auf Chatas neues Album. Und wenn Chata gewinnt, muss Sio eine kleine EP, Chata sprach damals von 3 bis 4 Songs, komplett auf Autotune aufnehmen. Jetzt kamen die beiden Tracks raus. Falk, wie haben sie dir gefallen? Was ist dir aufgefallen?
Also erstmal muss man sagen, dass es wirklich brutale Videos sind. Also die sind wirklich richtig, richtig gut gemacht. Ich muss zugeben, das von Sio gefällt mir ein bisschen besser. Das hängt damit zusammen, dass halt der typische Sio-Humor auch inszeniert wird. Und der hat mich sowieso immer schon gecatcht. Aber auch bei Chata muss ich sagen, also es ist fast wie ein... Die erste Hälfte des Videos empfinde ich noch als, das ist so der normale Chata, den ich kenne. Aber das zweite Video, das ist ein Split-Video, wo es zu dem Track geht, gib keinen Hand. Wow, das ist ja völlig, also es ist sehr ungewohnt. Ich finde es aber wirklich sehr fresh. Ich weiß nicht, ob Chata es selber ernst meint. Ich könnte mir vorstellen, dass er es vielleicht als Scherz meint. Aber ich muss gar nicht lachen, weil ich es wirklich... fresh finde. Also der Beat ist Hammer. Die Art und Weise, wie er sich gibt, wie er rappt. Es ist ein bisschen, es erinnert mich entfernt an ein bisschen an Sio.
Ja.
Ich weiß nicht, ob er Sio Hops nehmen will damit, aber unabhängig davon finde ich den zweiten Song richtig, richtig geil. Das gefällt mir richtig gut und ich würde gerne mehr von Chata in diesem Stil sehen. Und ja, Sio ist eigentlich Sio. So. Und deswegen... Ja. Also für mich hat an der Stelle dann Chata ein bisschen gewonnen, weil er mich weil er sich aus seiner Komfortzone herausbewegt hat und mich damit auch da rausgezogen hat. Und Sio hat halt einen Sio abgeliefert, den ich sowieso mag.
Ja.
Aber der hat mich dann nicht so überrascht am Ende.
Also mir ging es auch so, dass ich gerade den zweiten Teil von Chata unglaublich gut fand. Man muss auch jetzt sagen, Stand Dienstagnacht und das sind jetzt einfach nur die YouTube-Klicks. Man muss ja auch sehen, was meinen sie jetzt mit Chartplatzierung? Meinen sie wirklich Chartplatzierung? Geht es am Ende um die YouTube-Klicks, wer da mehr hat? Aber da hat Sio gerade ein bisschen mehr. Sio hat gerade 1,967 Millionen Aufrufe und Chata hat gerade 1,617 Millionen Aufrufe. Ja, also sind beide genau am 9.10. gekommen. Und ich bin jetzt gespannt, wie das aussieht. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Man merkt auch, die Leute haben verstanden, dass das jetzt der Wetteinsatz ist, weil in den Kommentaren wird heiß diskutiert, was besser und was schlechter ist. Ich habe mir noch ein bisschen die Texte angesehen, weil ich wirklich in beiden Texten richtige Goldlines fand. Und zum einen fand ich es bei Sio krass, dass er, also ich fand es lustig, dass er die Line drin hat, ihr gebt Tutorials über TikTok-Accounts, Journalisten sind sauer, denn ich mache Hip-Hopper-Sound, was eigentlich so eine klassische Sio-Line ist, aber Hip-Hopper-Sound ist halt irgendwie, fand ich sehr, sehr funny und er hat dann weiter noch gerappt, meine Uhr ist zu krass und funkelt mitternachts, deine Uhr ist ein Fall für Munich Wristbusters. Was ich schon auch sehr funny fand, dass er so ein bisschen diese Aktualität und so mit reingezogen hat. Aber Chata war für mich auch sprachlich irgendwie krasser. Ich fand Ohne Reden schon gut, aber Gib kein Hand fand ich episch, weil er da eben reingeht bei Gib kein Hand mit der Zeile, bau grad ein großes Space Shuttle, wofür ja Mondlandungsabsicht. Hokus Pokus, Hokus Pokus Streams. Nur die ganz großen Moves werden Verschwörungstheorien. Wir haben ja hier schon drüber gesprochen, auch, dass es so ein bisschen ich sage jetzt mal, schwierig war, was Xatar in dem Podcast gesagt hat. Es driftete von beiden kurzzeitig so ein bisschen ab, dass er das jetzt so ein bisschen hops nimmt und nochmal aufgreift. Fand ich total toll, weil es auch so ein versteckter Hint auf die Podcast-Folge ist. Und dann fand ich auch noch eine mega nice Zeile, die ich mir mal wieder in den Übersetzer eingeben musste. Ihr rappt nur noch von Benz, Richard Mill, nur noch AP, Tic-Tac. Mein Banker sagt, ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, dass über Geld reden Eib ist. Eib ist Schande auf Türkisch. Ich finde, das ist so eine Attitüde, die er da hat. Und dann greift er noch alles mit Corona auf und sagt so, sorry Bruder, ich will nicht unhöflich sein, aber ich gebe keine Hand. Ich fand das auch. Also für mich ist er eigentlich der klare Sieger und es würde für mich auch passen. Also die Leute sind ja gerade so ein bisschen in den YouTube-Kommentaren eher so, naja, der CEO-Track ballert mehr. Aber ich muss auch sagen, ich fand den Wetteinsatz viel, viel geiler, wenn Xatar gewinnt, weil ich würde gern CEO auf Autotune auf so einer kleinen EP hören. Dass Xatar da jetzt mit CEOs Kumpel, der unmusikalisch ist, einen Track aufnimmt, weiß ich nicht. Also klar, Xatar kann gut rappen und kann es rausholen, aber was hört man? Dann hört man halt einen schlechten Part und einen Part. Also ich meine, das hört man ja total oft im Deutschrap. Liebe Grüße an alle Feature-Gäste da draußen, aber das bockt mich jetzt irgendwie nicht so sehr wie der andere Wetteinsatz. Wen würdest, oder siehst du da irgendwie eine Schönheit drin, die du gerne hören würdest? Was wäre dein lieberer Wetteinsatz?
Oh, unmusikalisch ist eher schwierig. Mm. Nee.
Ja.
Also, ich habe genügend unmusikalische Rapper in meinem Leben 10 Sekunden ertragen müssen. Das reicht.
Ja, nee. Ich habe diese Woche, beziehungsweise es hat schon letzte Woche angefangen, ein paar YouTube-Videos gefunden. Es ging jetzt diese Woche mit dem zweiten Video weiter von Late Night Berlin Again, die mal wieder Rapper aufgegriffen haben. Beziehungsweise wir haben ja hier schon mal über Jakob Lund gesprochen, der gesagt hat, dass er nicht so wirklich mit Capital Bra klarkam.
Ja, und jetzt muss er da jede Woche irgendwelche Rapper betreuen. Mich würde mal sehr interessieren, lieber Herr Lund, wenn Sie das hier hören, können Sie sich doch mal bei mir melden, ob irgendetwas von den Tipps oder was wir da besprochen haben, irgendwas funktioniert hat.
Ich vermute fast, dass die das alles mit an einem Tag aufgenommen haben. Das macht man ja oft so bei Fernsehsendungen, dass man irgendwie so Matzen dann so gleich zweitverwertet. Ich glaube, dass die das schon vorher aufgezeichnet haben, aber ist das nur eine Vermutung? Auf jeden Fall geht es in diesem Format darum, dass Kinder Rapper treffen. Das sind immer zwei Kinder, die Rapper interviewen. In dem ersten Video ist es Vaisel und in dem zweiten Video ist es Capital Bra und Bozza. Und da sitzen zwei Kinder, die relativ trocken sind. Ich schätze mal, oh Gott, ich bin so schlecht zu schätzen, wie alt Kinder sind. Sind die irgendwie 4 oder eher so 6, 7 oder irgendwas dazwischen? Ich weiß es nicht. Was würdest du sagen?
Also 5, 6.
Okay, perfekt. Ja, also perfekt getroffen einfach. 5, 6 Jahre, ein Mädchen und ein Junge, die da sitzen und dann hören die erst so ein bisschen in das Video des Rappers rein. Der Rapper sitzt mit denen in so einem Kinderzimmer, also in so einer Kinderzimmerkulisse und dann stellen die so, ich sag jetzt mal, ich glaube, dass es geskriptete Fragen sind, die sich Autoren überlegt haben und dann zu denen gesagt haben, fragt mal, was ist denn ein Cabron? Und was ist denn bla bla bla, was ist eine Bratura und Bratinas und so. Das fragen die auf jeden Fall, kann natürlich auch sein, dass sie da selbst drauf kommen und dann antworten die Rapper. Ich würde gerne deine Meinung, was sind deine Feelings zu den, nachdem du die beiden Folgen gesehen hast?
Ich find's fantastisch.
Oh, okay, warum?
Du hast aber schon angedeutet, dass es dir nicht so reingefahren ist. Wie findest du denn? Wie findest du das denn?
Also, ich muss ehrlich sagen, ich fand Vaisel deutlich besser. Ich fand, Vaisel hat es geschafft, auf die Kinder einzugehen, eine Ebene einzunehmen. Der hat auch, finde ich, krass mit seiner Mimik in dem Video gearbeitet und war so freundlich zu denen und hat die ganze Zeit über beide Ohren gelacht und man hat seine Zahnlücke gesehen und man hat gemerkt, er checkt diese Ebene, dass da jetzt natürlich ein Text von ihm vorkommt, der kritisch ist. Wenn die Kinder nachfragen, das auch in eine Richtung geht, er sagt dann, also sie fragen ihn dann auch einmal, der kleine Junge sagt so, deine Uhr blitzt ja ganz schön und auch blitzt ist irgendwie ein süßes Wort und dann sagt er, die blitzt die Uhr und dann sagt der Junge, ja, wie viel hat die denn gekostet und Vaisel sagt so, naja, 20 Euro und dann sagt der Junge so, du sollst aber nicht lügen und Vaisel dann so, ja, okay, ich habe gelogen und ich fand das irgendwie interessant, weil man halt gesehen hat, also Vaisel hat auch diesen Bildungsauftrag so ein bisschen gesehen, hat dann gesagt, okay, ich habe jetzt hier nicht die Wahrheit gesagt, weil ich will nicht, dass Kinder denken, dass man teure Uhren kaufen muss, stimmt, die kostet keine 20 Euro, aber ist auch nicht nett, dass ich gelogen habe. Der hat es für mich hinbekommen, auf die Kinder einzugehen, stolz auf seine Musik zu sein, das so ein bisschen zu erklären oder aber auch eine Grenze zu ziehen und eben jetzt irgendwelche harten Worte hier nicht zu verwenden, sondern er hat eben, als sie gefragt haben, was ist denn ein kleiner Cabron, was ja eigentlich auch so ein Schimpfwort ist auf Spanisch, hat er versucht, so ein bisschen zu verniedlichen und hat gesagt, ihr würdet wahrscheinlich kleiner Strolch sagen. Und das fand ich irgendwie cool, weil er so auf die eingestellt war. Das ging mir bei Capi und Bossa überhaupt nicht so. Ich fand es fast schon unangenehm, das zu sehen, weil für mich halt tatsächlich Gangster-Rap und Kinderzimmer, ich verstehe schon diesen Joke und ich verstehe auch, dass es unterhalten soll, aber da ist für mich so eine moralische Grenze, dass ich mir denke, vielleicht müssen sich einfach 6-jährige Kinder nicht unbedingt mit den Kokaintexten von Capital Bra und Bossa beschäftigen. Drogen, Gewalt, Sex sind für mich Themen, wo ich es okay finde, dass Kinder da bis zu einem gewissen Alter einfach von fern gehalten werden und erstmal andere Sachen mitbekommen, bis sie irgendwie die Abstraktion hinkriegen. Ich glaube jetzt gar nicht, dass sie da unglaublich geschädigt aus dem Format rausgingen, die Kinder. Aber für mich ist es ein Bruch, den ich schwierig finde und den ich vor allem in dem Capi und Bossa Video dann beobachtet habe. Ich fand, dass Bossa das schlecht gemacht hat. Ich fand, er kam nicht aus der Rolle raus. Er wirkte für mich fast ein bisschen so Link falsch, weil er immer wieder so über die Nachfragen der Kinder so gelacht hat und das so, der hat die nicht ernst genommen und ich mag es nicht, wenn erwachsene Kinder nicht ernst nehmen. Also man muss jetzt nicht irgendwie so tun, als wären Kinder wie Erwachsene, aber wenn die was fragen, finde ich, kann man versuchen, das zu umschreiben, das zu erklären, so dass es für sie verständlich ist. Und ich hatte das Gefühl, dass Bossa sich da komplett rausgezogen hat und einfach nur noch, das war dem unangenehm, der hat gelacht, der hat sich da irgendwie in seiner Rolle zurückgezogen. Capi hat es dann übernommen und hat halt so ein bisschen versucht, es zu erklären, wobei man auch gemerkt hat, dass ihm das gerade sichtlich unangenehm ist, dass er sich in dem Fall wahrscheinlich für seine Texte schämt und nicht unbedingt für das, dass er solche Texte macht, sondern dass er in so eine Situation gebracht wird und vor so kleinen Kindern das dann erklären muss. Also ich fand, er hat es so weggeschwiegen und hat ganz arg oft auf den Boden gesehen und auch so ein bisschen in die Kameramenschen gesehen, hat immer wieder so über die Kamera drüber geguckt und man hat so richtig gemerkt, dass das gerade für ihn eine ultra unangenehme Stimmung ist, wahrscheinlich auch, weil er Familienvater ist und das natürlich einfach irgendwie nicht so cool ist. Es gibt ja viele Rapper, die Kinder haben und sagen, sorry, meine Kinder hören die Texte jetzt erstmal nicht, die müssen erstmal groß werden, um das irgendwie abstrahieren zu können. Siehst du diese Gefahr, wenn man so junge Kinder schon mit solchen Texten auseinandersetzt? Oder würdest du sagen, dass auch ein 6-Jähriger sowas schon checkt, wenn man es dem ordentlich erklärt?
Naja, also erstmal muss ich sagen, dass ich das etwas anders betrachte als du. Ich fand Bossa eigentlich auch sympathisch. Dass er immer lachen musste, habe ich als Verlegenheitslachen interpretiert. Ja, Capi war es auf gewisse Art und Weise ein bisschen unangenehm, aber auch das fand ich sympathisch, weil er es, und das ist auch der Grund, warum ich dieses gesamte Format großartig finde, weil es aufgrund der Fallhöhe einfach extrem zeigt, wie Leute sich aus ihrer Komfortzone herausbewegen müssen und es zeigt, dass diese Rapper, die sonst gerne von außen betrachtet und wahrgenommen werden als ultraharte Typen, wie sie sich selbst ja auch inszenieren, eigentlich ganz normale Menschen sind, die sich auch hier und da für Dinge schämen oder ihnen unangenehm sind. Oder das hat dann nämlich am Ende immer mit der Fallhöhe zu tun. Wenn ich Musik für, ich sag mal, meinesgleichens mache, alterstechnisch, dann funktioniert es anders, als wenn ich plötzlich eben diese Fallhöhe mit den Kindern habe. Mhm. Und dann ist es so, ups, okay, schwierig. Und das finde ich fantastisch an diesem Format. Ich würde sogar sagen, dass es eines der besten Formate ist, die ich dieses Jahr gesehen habe.
Wow, okay.
Ja, weil es halt genau diesen Menschen aus dem Künstler herauszieht. Der sitzt dann da auf dem Stuhl und du kannst ihm dabei zugucken, wie er sich darüber bewusst wird, was er da eigentlich so rappt und wie man das dann denn jetzt mit Kindern regelt. Mhm. Und ich sag mal so, in Bezug auf Kinder habe ich so eine Meinung, ich bin kein Freund von dieser totalen Abschirmung. Ich kann verstehen, wenn Eltern ihren Kindern
keine Hardcore-Texte vorspielen wollen. Ich muss dazu auch sagen, und das ist immer so ein Punkt, ich habe ja selber keine Kinder, deswegen kenne ich viele der Erfahrungen da nicht, die man dann damit hat. Aber ich kenne Kinder, die zu überbeschützt wurden, meiner Meinung nach. Ich war ja selbst auch mal ein Kind und hatte auch genau diesen Konflikt mit den anderen Kindern, die eben überbeschützt wurden. Und ich war dann sozusagen der Störenfried, weil ich nicht so überbeschützt wurde. Und deswegen war ich dann das Problem der Eltern der anderen Kinder. Mhm. Und ja, daher rührt sehr wahrscheinlich meine Meinung, dass ich das ein bisschen schwierig manchmal finde. Das heißt nicht, dass jetzt alle expliziten Worte am Start sein sollen, aber es entsteht eher eine größere Attraktion, indem man es verdeckt, tabuisiert, und dann ist es nämlich spannend, weil es dann nämlich ein Knopf ist, auf den ich drücken kann und es passiert was. Und im Grunde, wenn man das mal ein bisschen größer denkt, ist das ja genau die Funktionsweise von Provokation, und Rapper provozieren nur zu gerne. Und das funktioniert aber nur, weil dieser Knopf am anderen Ende eine rote Alarmglocke auslöst. Und diese, wenn man die legt, auch schon früh, dann ist es umso spannender, die zu drücken für Kinder. Und deswegen bin ich eher so der Freund zu sagen, ey, so wie Capital Bra das gemacht hat, das ist eine Droge. Er wurde ja gefragt, was ist Bader? So, dann hat er gesagt, es ist eine Droge, er wollte nicht so richtig rausrücken. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wo das so schlimm ist zu sagen, das ist Kokain. Ich gehe jetzt davon aus, dass ein Sechsjähriger nicht weiß, was Kokain ist. Und wenn er dann, obwohl der sogar gesagt hat, oh ja, ich habe davon schon mal gehört, man soll davon schlecht schlafen können, wie von Zucker. Und ich beim Zuschauen musste dann lachen, weil ja, er hat den Nagel auf den Kopf getroffen, man kann von Kokain schlecht schlafen.
Von Zucker.
So, und da ist aber dann auch ja schon genau die Funktionsweise, weil ein Kind ist todeslogisch. Also nicht alle, aber die meisten, würde ich mal behaupten. Und ich würde davon ausgehen, dass ein Kind fragt, okay, aber warum nimmt man denn dann dieses Kokain? Also wo ist da der Sinn? Und dann würde ich halt erklären, naja, weil man genau nicht schlafen möchte. Man hat also Gründe, warum man diese Drogen nimmt. Und ich verstehe, dass viele Menschen das unangenehm ist, darüber zu reden. Aber am Ende des Tages, Alter, ihr macht doch Dinge und dann müsst ihr die doch auch erklären können. Und wenn ihr die nicht erklären könnt, dann weiß ich auch nicht, vielleicht sein lassen?
Nee, also aber bei Drogen zumindest. Würde da wirklich einen Unterschied machen zwischen einem 6-jährigen Kind, das an sowas herangeführt wird, oder einem 10-jährigen? Bei einem 10-jährigen Kind kannst du nämlich erklären, warum, weil ich meine, jetzt gerade diese Brücke zu Zucker, Kinder lieben ja trotzdem Zucker. Und wenn du jetzt jemandem einem 6-jährigen Kind erklärst, Kokain funktioniert so ähnlich wie Zucker, dann glaube ich, dass diese Abstraktion noch nicht so da ist wie jetzt bei einem 10- oder 14-jährigen Kind.
Ja, aber was soll denn passieren? Soll der jetzt, glaubst du, der besorgt sich jetzt Kokain? Oder der wartet dann darauf?
Nein, aber es gibt, finde ich, einfach Inhalte, die müssen für ein 6-jähriges Kind noch kein Thema sein. Und dazu gehören für mich Drogen, Sex, Gewalt. Das sind einfach Themen, wo ich mir denke, da wird man eh durch unsere Gesellschaft früh genug dran rangeführt. Und ich bin ein großer Fan davon, dass man mit Kindern darüber spricht irgendwann, bevor es zu spät ist. Aber ich glaube, dass Kinder auch eine Zeit lang in dem Leben einfach Kinder sein dürfen und sich nicht mit der Schwere von Süchten und Sorgen auseinandersetzen müssen. Und hands down, Zucker hat nicht so viel Leid auf der Welt verursacht wie Kokain. Und ich glaube, dass...
Das ist eine steile These, aber...
Ja gut, vielleicht ist es auch eine steile These, I don't know. Aber also ich glaube, es ist leichter mit 6-Jährigen über Zucker zu sprechen als über Kokain. Und man merkt ja auch, dass Capi da nicht wirklich mit der Sprache rausrückt und sich so ein bisschen windet, dass es ihm auch sichtlich unangenehm
aber,
ist.
Aber sorry, ich verstehe schon, was du meinst, aber der Unterschied ist ja nur, dass Zucker akzeptiert ist. Aber wir wissen ja alle, dass wir eigentlich viel zu viel davon essen, dass es wahnsinnig ungesund ist, dass die Gesellschaften verfetten, worauf wiederum Firmen reagieren, indem sie jetzt anfangen, ohne dass sie es vorne drauf schreiben. Schöne Grüße an meinen Lieblings-Eistee, der in Classic-Form plötzlich Süßstoff mit drin hat und ich es einfach nur am Geschmack erkenne. Es steht aber einfach Classic drauf und nicht Light oder Diet oder sonst irgendwas. Mhm. Ich bin ja auch genau wie du in dieser Gesellschaft groß geworden und liebe die Vollverzuckerung. Und du hast vorhin beim Cornflakes-Thema voll auf diesem Zucker Film, ja, du wolltest das voll hardcore und das ist eigentlich total, also erstmal ist Zucker eine Droge und zweitens ist es total negativ und ja, wir verteufeln Kokain, das ist auch korrekt und das sollte auch keiner in die Hand kriegen, aber theoretisch Zucker ist nicht so unproblematisch und das ist halt, wie die Gesellschaft das bewertet, wie es akzeptiert ist und jetzt redest du also über Zucker, das findest du nicht so schlimm, wie ich, ja, wie gesagt, richtig. Ich verstehe das schon, so ich will nur darauf hinaus, diese Unterscheidungen sind irgendwie gesellschaftlich zwar geprägt, aber ich finde sie teilweise nicht korrekt. Für Kokain, ja, Teufelszeug, sollte keiner nehmen, sollte auch verboten sein. Ich bin trotzdem nochmal für eine andere Drogenpolitik, eher portugiesisches und kanadisches Modell, habe ich hier schon öfter gesagt, aber Zucker ist auf jeden Fall auch, also eigentlich mein Eisteehersteller macht es richtig, dass ich was dagegen sage, ist schon sozusagen der Drogenteufel in mir. Der Zuckerdrogenteufel. Ich war mal auf Zuckerentzug. Ich musste aufgrund von Leberwerten und so. Ich hatte da ein Problem, weil ich ein Medikament genommen habe. Und ich musste von einem Tag auf den anderen komplett sämtliche Kohlenhydrate weglassen. Und ich habe nach ein paar Tagen mich mit Leuten getroffen und die haben zu mir gesagt, warum bist du denn so schlecht gelaunt und so aggressiv? Und ich so, was aggressiv? Und habe dann erst realisiert, oh, okay, krass, ich bin ja wirklich aggressiv, aber warum denn? Und dann habe ich geschnallt, ups, okay, kann das der Zuckerentzug sein? Ja, es war der Zuckerentzug. Also das ist auch eine Droge, ja, ist auch nicht so harmlos.
Ja, voll, aber ich glaube, man kann trotzdem sagen, in Maßen ist Zucker also nicht
besser als Kokain, genau. Das kann man schon sagen.
Man kann jetzt nicht sagen, man kann Kokain in Maßen genießen. Und darauf.
Aber es geht ja nicht darum, dass das Kind das genießt. Es geht ja darum, darüber zu sprechen, was passiert da, was ist das denn? Warum gibt es das? Und warum gibt es Menschen, die das nehmen? Warum kann man das nicht einfach erzählen? Warum kann man nicht sagen, es gibt offensichtlich Menschen, die der Meinung sind, dass sie das brauchen und die Mehrheit unserer Gesellschaft findet das aber nicht gut, weil diese Menschen oft die Kontrolle verlieren und das nicht gesund ist und das kann man doch ganz normal erzählen.
Ja, also ich glaube, da sind wir einfach, was das Alter angeht. Ich glaube, wir sind einer Meinung, man muss irgendwie normal drüber sprechen können. Bei mir weiche ich das nur ab und ich denke mir,
okay. Ja, aber wenn der fragt, der hat gefragt, dann sagst du ja nicht, ich warte jetzt noch 4 Jahre, bis du 10 bist.
Nein, aber also ich will ja über dieses Format an sich sprechen, dass 6-Jährige solche Texte hören und dann natürlich nachfragen, was ist denn Kokain, was ist denn hier mit Schellen geben und so und man dann denen erklären muss, ja nie, also ich glaube, dieses künstlerische Abstraktion, ich meine, da haben Leute, wenn sie volljährig sind, noch Probleme mit, die Kunstfigur von dem Künstler zu trennen.
Ja, aber warte, Capital Bra hat gesagt, also was ist denn mit Schellen geben, hat das eine Kind gefragt. Dann hat Capital Bra gesagt, ja, ist eigentlich nicht so cool und so. Und das ist doch eigentlich genau das, was auch passieren soll. Oder nicht? Also soll er gar nicht über Schellen geben,
ja,
sprechen?
Aber,
das passiert
also, was er
ja
da gemacht hat, fand ich, ist eigentlich klassisch für. Aber du sagst doch hier in deinem Text, dass man Schellen geben soll. Und dann sagt Happy, nee, nee, das soll man nicht.
Ja, aber das ist doch der Punkt. Dann erklärt es doch den Kindern mal. Die Kinder sind eben noch nicht Verdorbene. Sie sind noch nicht schuldige Wesen.
Aber einem 6-Jährigen zu erklären, ich rappe in meiner Kunst was ich eigentlich nicht so meine. Also wir sind uns doch darüber einig, dass sich Kinder auf jeden Fall leichter beeinflussen lassen als erwachsene Menschen. Und dass dieses Kunst.
Ja, wo ist denn jetzt das Problem der Beeinflussung, wenn der sagt, pass auf, ich rappe zwar darüber, aber eigentlich ist es uncool.
Dass die Kinder ja trotzdem fragen, wieso rappst du dann darüber? Und dass ein 6-jähriges Kind
das
dann nicht abstrahieren kann, das glaube ich.
Ja, aber dann muss der eine Antwort darauf geben. Es ist doch nicht für das Kind unangenehm, sondern das Kind spricht ja, Kindesmund spricht Wahrheit oder irgendwie gibt es so einen Satz. Das ist ja genau der Punkt. Capital Bra repräsentiert die erwachsene Gesellschaft, in der solche Dinge passieren und es ist sehr traurig, dass solche Dinge in der Gesellschaft passieren. Und ein Kind ist das, was das sieht und erstmal die Frage stellt, warum eigentlich? Das ist doch eigentlich nicht geil. Und damit hat das Kind den Punkt. Und dann nicht darüber zu reden, ist Teil des Problems der erwachsenen Gesellschaft, nicht des Kindes.
Ja, stimme ich dir völlig zu, aber die Frage ist, muss es ein sechsjähriges Kind schon so erfahren und schon mit sechs nachfragen. Und ich glaube, dass man von Kindern ein Stück weit solche Inhalte fernhalten kann und das sollte man auch eine Zeit lang. Ich finde, natürlich kann man sagen, hier reagiert man irgendwie adäquat oder hier hätte man adäquater erklären können. Aber die grundsätzliche Sache, dass ein sechsjähriges Kind an so einen Text rangeführt wird, glaube ich eben, kann man auch noch warten, bis es 10 ist und das dann das erste Mal zeigen und hoffen, dass die Gehirnströme bis dahin einfach schon so ausgebaut sind, dass dieses Kind eine Abstraktionsfähigkeit hat, weil wir sind uns ja darüber einig, dass ein sechsjähriges Kind einfach noch relativ dumm ist.
Nee, genau nicht. Oh, nee, sorry, darn. Das sehe ich total anders. Kinder okay. sind hochsmart, also natürlich nicht alle, ja, aber an sich sind sie hochsmarte und sehr, sehr, weil sie eben genau die Kaputtheit noch gar nicht verstanden haben, weil sie selbst noch nicht kaputt sind. Also doch, das gibt's natürlich auch bei Kindern, wenn sie in entsprechenden Verhältnissen aufwachsen, dann sind sie auch mit sechs schon kaputt. Aber wenn man jetzt mal halbwegs normal aufwächst, dann fallen einem all diese Widersprüche der Erwachsenen ja auf. Und dann stellt man diese Fragen. Und wenn die Erwachsenen nicht antworten, ist das für mich genau Teil des Problems.
Okay, I see. Nun gut, Falk, lass uns zu einem anderen Thema kommen, das wahrscheinlich noch ähnlich nervenaufreibend ist, wobei ich nicht glaube, dass wir da sehr unterschiedliche Meinungen haben, aber ich mit dir gern drüber reden würde, wie könnte man reagieren. Es geht um Chicksaw, der ja momentan in der Türkei sich aufhält. Alpha Music Empire ist in sich implodiert, könnte man sagen, und seitdem kämpft er sich so ein bisschen alleine durchs Internet aus der Türkei. Und er hat schon so angekündigt, es werden jetzt auf Tracks mindestens irgendwie 8 bis 10 Leute gedisst. Er hat dann angefangen, auch auf Instagram wild zu drehen, hat immer wieder Stories veröffentlicht und ist in die Kommentarspalten gegangen. Und man muss sagen, es geht eigentlich so gegen alles und jeden, aber vornehmlich gegen Frauen. Und ich möchte das jetzt nicht wiederholen, was er gesagt hat, aber er hat unter anderem Bad Moms Jay und Juju auf super widerliche Art und Weise beleidigt und daraufhin hat sich dann auch noch Loredana eingeschaltet, die sich eben auch vor die beiden gestellt hat und eben meinte, sorry, das geht gar nicht, so zu sprechen. Und sie hat dann dazu geschrieben, ich habe kein Problem mit dir, also an Jigsaw, aber Frauen haben genauso das Recht zu rappen und ihre Meinung zu sagen wie Männer. Egal ob Juju, die eine Freundin ist, oder Bad Moms Shay, mit der ich nichts zu tun habe. Ich lasse aber nicht zu, dass jemand weiterhin denkt, er könne alle Frauen scheiße behandeln, nur weil sie genug Rückgrat haben. Es wurde dann in dem HipHop.de-Artikel natürlich auch sehr, sehr hart auch Jigsaw mit Jigsaw ins Gericht gegangen, aber es wurde eben auch gesagt, okay, er trollt hier obvious und es wurde auch so diese Floskel Don't Feed the Troll, was man ja immer so sagt, man soll im Internet nicht drauf reagieren, man soll dem nicht noch Futter geben, weil sobald man das kommentiert, macht man das größer, als es eigentlich eh schon ist. Aber ich fand, dass Loredana da einen Punkt gemacht hat, über den ich gerne mit dir sprechen würde, weil ich finde, auf der einen Seite steht da natürlich, okay, Jigsaw will hier anscheinend für Promo, er gefällt sich in dieser Rolle, Leute zu dissen, vor allem Frauen so niederträchtig zu behandeln, online über die zu schreiben. Was lässt man sich gefallen? Weil natürlich, klar, kann man sagen, nicht drauf reagieren, nicht noch mehr Futter geben, aber es steht ja am Ende trotzdem öffentlich, wüste Beleidigungen, muss man das aber trotzdem über sich ergehen lassen. Was würdest du, wenn du jetzt diese Künstlerin berätst, was würdest du ihnen raten oder wie würdest du mit einem Jigsaw umgehen, der ja obvious einfach hier versucht, gerade auf Promo Krawall zu machen?
Also ich würde es entweder ignorieren oder ein einfaches, sachliches Statement machen, dass man kein Interesse hat an diesem Niveau und schöne Grüße und tschüss. Fertig. Ziemlich simpel.
Also, was mich daran so ein bisschen, vielleicht auch, weil ich irgendwie auch eine Frau bin und damit irgendwie so ein bisschen hadere, weil ich mir halt denke, ey, trotzdem steht das am Ende da und natürlich ist es jetzt von Jigsaw, man kann den einordnen, es ist jetzt nicht, aber am Ende ist ja das, was Jigsaw da macht, nicht so unterschiedlich zu dem, was jetzt ein Trump gerade macht oder diese ganzen Typen, die im Internet irgendwie so eine Meute sind, manchmal ja auch mehrere Leute, die dann eben auf Künstlerinnen gehen. Wir haben bei Loredana schon drüber gesprochen, diese ganze Kritik und diese ganze Boykott-Loredana-Nummer. Bei Juju, muss man sagen, ist es auch so, sobald ein Video hochgeladen wird, wenn man in die YouTube-Kommentare geht, es sind immer wieder Kommentare, die so beyond misogyn sind und frauenverachtend, sexistisch. Und ich glaube, dass gerade so ein bisschen eine neue Zeit anbricht, wo sich Frauen formieren, wo Frauen ein bisschen mehr zusammenhalten und vor allem, wo auch Männer kommen, die in die Kommentare schreiben, yo, es geht überhaupt nicht, dass du hier so sprichst. Ich meine, die ganzen Statements jetzt kamen auch von Aria. Shoutout an dieser Stelle nochmal. Aber ich glaube, solche Menschen einfach walten zu lassen und zu sagen, okay, es ist halt das Internet, der bläst es raus und man darf es nicht größer machen. Ich würde mir wünschen, dass irgendwie eine Zeit antritt, wo man sich wehrt, und mit wehren meine ich jetzt nicht zurückschießen oder gegenbeleidigen, sondern ich wäre jetzt bauchtechnisch total bei deinem ersten Vorschlag zu sagen, man klingt sich damit ein und versucht es irgendwie sachlich abzuschmettern und auch mit einem kurzen Kommentar, der emotionslos ist, da den Wind aus den Segeln zu nehmen und vor allem auch ein bisschen Grenzen zu setzen, weil ich finde nicht, dass man sich, also wenn ich dann immer so Kommentare lese, wo Leute sagen, ja, lass es doch einfach nicht so an dich ran. Es kann ja aber trotzdem sein, dass einen das berührt und dass man in einem schlechten Moment das natürlich an sich ranlässt und damit hadert. Und dann von Leuten gesagt zu bekommen, ja, mach dir doch einfach nichts draus, ist doch nicht so schlimm. Ich glaube, dass das ein bisschen... Dass
also,
da, ja.
Das habe ich aber nicht gesagt.
Nee. Habe ich gar nicht von dir so verstanden, sondern das ist ja oft so dann von außen so, die sind dann Kommentare, wo dann sagen, ja, was juckt dich das überhaupt? Und ich finde das, was Loredana da sagt, da merkt man ja total, da schlummert was in ihr, das raus muss, dass sie sich nicht mehr gefallen lassen möchte und diese Zeit ist vorbei. Und deswegen...
sie hat es natürlich auch ein bisschen einfacher an der Stelle, dass sie natürlich von der Seitenlinie kommt. Sie ist ja nicht die Attackierte und nimmt ja die beiden anderen sozusagen in Schutz. Ja, deswegen hat sie eine etwas, wie soll ich sagen, neutralere Position. Und es fällt ihr etwas leichter, bilde ich mir ein, von dieser Seitenlinie dieses Statement abzugeben, im Gegensatz zu Juju selber oder Bad Moms J. Die werden sich natürlich überlegt haben, wie sie reagieren. Und bei den Überlegungen wird auf jeden Fall dabei gewesen sein, okay, bringe ich jetzt den Streisand-Effekt, reagiere ich jetzt darauf und füttere den Troll? Und das ist halt auch immer so der Punkt, was ist die Motivation? Warum macht Jigsaw das? Was will der?
Ja.
So. Und bin ich bereit, das Spiel mitzuspielen? Was ziehe ich mir daraus, wenn ich das Spiel mitspiele? Habe ich was davon? Ist mir egal, ob er sein Ziel erreicht oder ob er etwas davon hat oder nicht. Also all diese Fragen sind ja 100% dort besprochen worden und im Kopf gewesen. Und ich bin so jemand, ich hätte keine Lust, ihn sein Ziel erreichen zu lassen.
Ja.
Und alleine schon aus einer reinen Trotzreaktion heraus, hätte ich wahrscheinlich eher gar nicht reagiert. Dann hast du aber immer noch das Problem, dass deine eigene Fanbase anfängt, entweder die eigene Fanbase anfängt, dich zu nerven, zu sagen, ja, aber du musst was sagen, du musst dich positionieren. Das sind ja die allerbesten Fans. So, wenn du solche Fans hast, brauchst du keine Feinde. Und die feindlichen Truppen, also die Fans von Jigsaw, die kommen natürlich dann auch gerne und sagen dann auch denselben Scheiß und stacheln vielleicht noch diese geilen Fans, die man dann selber hat, auch noch auf. Und dann stehst du da, ja, und jetzt? Ja, irgendwas scheinst du ja sagen zu müssen. Und da gehört natürlich eine innere Stärke dazu, ob du jetzt bereit bist, das zu ignorieren oder ob du dir etwas mehr davon versprichst, darauf zu reagieren, und deswegen der Vorschlag ist, sachlich zu machen, weil der Punkt ist ja einfach, dass es komplett asozial ist, was er gesagt hat. Und lässt du dich jetzt auf dieses Niveau herab, bist du theoretisch nicht besser als er. Wie kannst du also, wenn du dich schon gezwungen siehst und bereit bist, dem Troll gegenüber also zu reagieren, sprich dieser Knopf, der funktioniert bei dir oder er funktioniert nicht, aber er funktioniert. Welche Alarmglocke willst du dann läuten lassen? Welche Farbe der Sirene zeigst du? Vollrot wäre halt dasselbe Niveau. Gelb wäre halt, weiß ich gerade nicht. Finde ich, meine Metapher hat eine Grenze, die ich selber nicht überblicke. Ich will nur auf den Punkt dann halt sachlich zu reagieren, ist halt klar zu machen, pass mal auf. Ich finde es scheiße, was du sagst, asozial. Auf dem Niveau brauchen wir gar nicht reden. So, du kannst weitergehen, ciao. Ja. Das finde ich dann okay. Dann halten deine Fans, die bessere Feinde sind, wenigstens ja irgendwie den Mund, sind zufrieden. Du hast deine Schuldigkeit getan, du hast klar gemacht, dass du das asozial findest und tschüss. Und wenn der andere weitermacht, und das ist ja auch noch so ein Ding, wenn Jigsaw dann zum Beispiel nicht aufhört und immer weiter lästert, dann macht er sich selber eigentlich dabei lächerlich. Ja. Das wird dann irgendwann einfach unangenehm für ihn und seine Fanbase. Hm. Und das ist eventuell noch ein Effekt, den man dadurch auslösen kann, dass man sachlich reagiert, weil dann sonst heißt es ja immer, Feigling, du reagierst ja gar nicht und so. wenn du also sachlich reagierst und sagst, hier ist die Grenze. Im Grunde war das ja so bei Casey Rebel und PA Sports. PA Sports hat einen langen Diss-Track geschrieben und Casey Rebel hat einfach sachlich drauf reagiert und gesagt, dass er jetzt keine Zeit dafür hat. Bumm. So, das ist halt, was willst du denn dann machen? Willst du dann weiter trommeln und so? Das ist ja voll peinlich. So, ja, sorry, der nimmt den Federhandschuh nicht an. Ja. Ja, und von daher, also, Mic Drop.
Bevor wir jetzt zu den Tracks der Woche kommen, würde ich gerne nochmal mit dir über deinen letzten Track der Woche sprechen, weil wir diese Woche noch ein bisschen mehr Zeit haben und du den ja letzte Woche so Mic Drop-mäßig gebracht hast, aber ich sehr gespannt bin, ein bisschen mehr von dir und vor allem von Optimane dazu zu hören. Du hast mit ihm gesprochen.
Genau, also der Song heißt ja Eine kleine B und unsere Redakteurin Sophie hat vorgeschlagen, dass wir den mal ein bisschen analysieren, weil, wie soll ich sagen, also man kann da Dinge gut dran finden, wie an allem, man kann Dinge daran schlecht finden und sie würde interessieren, wie wir wiederum das finden. Was ist das für ein Track? Eine kleine B von Optimane ist ein Song, in dem er Zeilen rappt und dann immer am Ende eben ein Buchstabe kommt. Und es wird das Wort nicht ausgesprochen, was dazu führt, ja.
Ich würde mal ganz kurz das Intro, dass ihr euch das jetzt vorstellen könnt. Er rappt da eine kleine B in einer anderen S. Sie ält so gern den P und will, dass ich sie F. Doch ich hab keine Z, denn ich bin viel zu T. Zu T in diesem G, zu B wie all den mit all den Ws.
Genau, und ich habe ihn dazu erstmal gefragt, weil wir müssen ja wissen, worüber wir sprechen. Habe ihn erstmal gefragt, wie er auf die Idee zu diesem Song gekommen ist, ob es irgendwelche Songvorlagen gab, die er gehört hat, weil zu Recht hat unsere Redakteurin gesagt, ja, das erinnert ja ein bisschen an MFG, ist tatsächlich auch eine Assoziation, die Optimane später aufgefallen ist, aber die Grundlage des Textes ist eigentlich folgende, und zwar, wie so oft in so Rap-Klicken, wenn man so einen ganzen Tag miteinander rumhängt, labert man den ganzen Tag Scheiße. Ja, Hip-Hop ist eigentlich auch die große Kunst des Scheiße-Laberns. Muss man einfach mal so auf den Punkt bringen. Im Englischen nennt man das Bravado. Da gibt's gar keine richtige deutsche Übersetzung für. Und dieses Shit-Talking ist halt einfach Zeitvertreib, ist Spaß, aber auch so eine Art Training der Sprache. Und im Deutschrap kann man das so ein bisschen daran ablesen, zum Beispiel die Mongo-Clique aus Hamburg aus den 90ern. Da waren ja so viele Rapper dabei und die hatten aber jeder auch noch 30 andere Namen. Also da gab's Eisfeld. Eisfeld wurde als Scherz dann Jan Delay genannt, weil es zu der Zeit eine Künstlerin namens Young Denae gab, die mit Sascha, mit dem Sascha, mit Dick Braveheart Singles veröffentlicht hat und Hits hatte. Er hat sich aber auch DJ Flashdance genannt. Sammy Deluxe hieß auch Sam Similia und hatte noch 10 andere Namen. Und das, wodurch entsteht das? Weil die halt miteinander rumhängen und Scheiße reden. Und das macht Optimane mit seiner Clique auch. Und die haben ganz viele Wörter angefangen abzukürzen. Und einfach irgendwann waren es nur noch Buchstaben. Und irgendwann haben sie fast schon eine eigene Form von Sprache entwickelt und dann ist er auf die Idee gekommen zu sagen, okay, guck mal, diese Abkürzungstechnik, die nehme ich jetzt mal und versuche daraus mal einen Song zu bauen. Und das war für ihn eine Herausforderung. Er hat es gemacht, er hat es gemeistert und hinterher ist ihm dann aufgefallen, oh krass, das erinnert ein bisschen an MFG, da war er ein bisschen genervt, hat dann aber festgestellt, nee, MFG funktioniert ganz anders, weil, und das ist der Punkt, das sind ja nur Abkürzungen, die laut ihm aber ja nicht so richtig Sinn miteinander ergeben. Mhm. Und sein Text ergibt schon einen Sinn und es gibt trotzdem den Bruch, dass es was anderes bedeuten könnte. Man ist sich da nicht so sicher. Und dazu habe ich ihm nochmal eine Frage gestellt, nämlich ob er damit gespielt hat, dass man da Sachen miteinander, wie soll ich sagen, verwechseln oder anders interpretieren könnte. Und dazu hat er Folgendes geantwortet.
Diese ganzen Sachen, wie auch dann hier mit dem Rätseln und Rumraten und dies und das oder was könnte ich damit gemeint haben, das kam mir erst alles im Nachhinein und ist mir dann auch erst eingefallen, weil genau als ich den Song gemacht habe, ging es mir einfach nur darum, so ey krass, allein diese Challenge an sich, für mich, weißt du, so einen Song zu machen, geht das? Und ich hatte jetzt keinen Sinn oder Zweck damit darauf abgezielt, so weißt du, ich wollte einfach nur das selber für mich schaffen, diese Challenge, so einen Track zu machen. Und alles andere ist dann quasi erst im Nachhinein. Dann ist mir halt im Nachhinein eingefallen so oder aufgefallen, okay, krass, eigentlich können die Leute ja gar nicht unbedingt wissen, was du überhaupt meinst. Da könnte theoretisch auch andere Sachen rein. Stimmt, Alter. Und genau, das ist ja eigentlich ganz geil. Und das ist mir erst dann im Nachhinein aufgefallen. Also ganz viele Dimensionen, die der Track eigentlich hat, die sind erst im, nach und nach dann beim, während oder nach dem Schreiben dann irgendwann gekommen und aufgefallen oder auch erst nach dem Release teilweise so.
Ja, was denkst du denn dazu, was er sagt, dass er eigentlich erst hinterher bemerkt hat, dass es theoretisch unterschiedliche Interpretationsansätze gäbe?
Also eigentlich ist es für mich kein gutes Zeichen, weil als ich den Track zum ersten Mal gehört habe, habe ich mich krass aufgeregt und dachte mir, okay, wow, es ist halt einfach ein gottloser Text, der am Ende... hat man hier einen Weg gefunden, Worte nicht auszusprechen und eine Sprache nicht auszusprechen, die eigentlich super veraltet ist und irgendwie 2001 ist, weil wenn der Text, sag ich mal, ausgeschrieben wäre und ich möchte jetzt hier einfach, ich finde es schwierig jetzt zu sagen, ja, nee, das hat er aber vielleicht gar nicht gemeint, ja, aber vor allem jetzt dieses eine kleine B in einer anderen S, sie liegt an meinem P. Ich glaube, wir wissen alle, was damit gemeint ist und ich würde sagen, wenn der Text ausgeschrieben wäre, wäre es halt einfach so over und man würde ihn schämen dafür, auch zu Recht. Und jetzt so einen Kniff zu finden, der das so ein bisschen umgeht, fände ich halt nur geistreich, wenn er sagt, nee, ich habe was ganz anderes damit gemeint und oder einen Text geschrieben hätte, weil ich finde diese Art, die Idee, das so zu machen, unglaublich gut. Ich fände das super, wenn es ein Text wäre, wo man auch wüsste, was es ausgeschrieben ist oder vermuten könnte, aber man halt ein bisschen Hirnleistung braucht, dass er am Ende hier einen super sexistischen Text gemacht hat und das halt abgekürzt hat und selbst sagt, er hat sich dabei jetzt nicht mehr gedacht als das und er war überrascht, dass danach Leute da auch andere Sachen reininterpretiert haben. Dieser Effekt wäre ja auch gewesen, wenn er, ich sage jetzt mal, sich einen geistreicheren Text abgekürzt hätte. Und ich finde es super schwierig, noch von kleinen Bs in anderen S zu sprechen, weil das für mich einfach so ein Bild ist, das man halt einfach 2020 nicht mehr braucht und das ich auch als Frau im Rap echt nicht mehr hören möchte.
Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich finde den künstlerischen Ansatz dahinter und ich stimme dir dazu und ich glaube sogar, dass Optimane dir zustimmen würde, dass wenn man den Text ausschreiben würde, es nicht geht, uninteressant ist, künstlerisch, also gar nichts. Ja, ich glaube, dass ihm das genauso geht. Dadurch, dass er es künstlerisch verändert, transformiert, ist es für mich aber tatsächlich nochmal auch eine andere Ebene. Also es ist auf gewisse Art und Weise entplumpt, obwohl es immer noch den Sexismus enthält. Aber, und das ist halt die Frage und die hat er ja beantwortet, also er hat es nicht ironisch gemeint, aber das ist zum Beispiel der Unterschied, da schließt sich ein bisschen der Kreis zu KIZ, weil da hast du ja theoretisch auch, ja, deine Mitfahrerin hat ja das als plump empfunden, die hat ja sozusagen die Ebene gar nicht mitschneiden können. Du hast sie aber mitschneiden können, aber auch nur, weil du die Information hast, dass Maxim so arbeitet.
Ja.
Oder du hast vorhin eine Stelle erwähnt, wo du meintest, dass, okay, das ist so ein, da hast du einen doppelten Boden herausgehört. Aber die, dass du weißt, dass Maxim mit sehr viel mit Ironie arbeitet, lässt dir den Song, ja, dass du den hören kannst.
Ja.
Du kannst also sozusagen die Plumpheit darin akzeptieren. Hier jetzt an dieser Stelle, du wusstest vorher nicht, was Optimane dazu sagt und hattest schon also fandest es nicht gut, ja. Und jetzt bist du aber auch noch darin bestätigt worden, dass es tatsächlich nicht so ist oder doch so ist, wie du denkst, theoretisch. Das finde ich auf jeden Fall erstmal einen interessanten Aspekt,
ja.
Was Kunst betrifft. Und ich habe hier noch die Frage stehen, ob es das schon mal gab. So, weil die Frage aus der Redaktion war, wie findest du die Lyrics, wie findest du die Idee und so, und gab es das schon mal vorher? Und da, also MFG ist nur so eine Sache, die einem natürlich sofort einfällt, aber da muss man dann dazu erzählen, dass es natürlich, weil Rap eben dieses Spiel mit der Sprache ist, natürlich schon immer auch Songs gab, nicht so viele, aber definitiv gab es sie, wo Rapper einfach stark experimentiert haben und versucht haben, mit Worten so zu spielen, wie das jetzt der normale Rapper nicht macht. Und da gibt es zum Beispiel ein ganz krasses Beispiel aus den 90ern von Blacklicious, und zwar Alphabet Aerobics heißt es. Das ist wirklich ein unfassbar guter Track, und der funktioniert von der Technik her so, dass er zwei Takte lang jedes Wort auf einen Buchstaben anfängt. Das klingt dann ungefähr, ich kann natürlich nicht rappen, es klingt ungefähr so: Artificial Amateurs, das ist bestimmt schon falsch ausgesprochen, aren't at all amazing. Analytically, I assault animate things. Und dann geht's weiter mit B: Broken barriers bounded by the bomb beat, buildings are broken, basically I'm bombarding.
Krass.
Und dann geht das weiter, also durch das komplette Alphabet durch. Also der Song ist, er ist geil gerappt, er ist geil geschrieben, er ergibt Sinn. Er hat, wie gesagt, diese ganzen Alliterationen sehr stark darin vertreten. Und der Beat wird auch noch von vorne nach hinten schneller. Also er muss immer schneller rappen. Und als wäre das Original nicht deshalb schon ziemlich interessant zu hören und faszinierend, gibt es davon auch noch eine Version, wo Harry Potter zu Gast ist bei einem amerikanischen Talkshow-Master, der mir gerade nicht einfällt, aber dort zu Gast ist. Und er sagt halt, Harry Potter, also Daniel Radcliffe sagt, ja, ich bin ja Rap-Fan und ich kann auch rappen und ich übe immer einen bestimmten Rap, nämlich Alphabet Aerobics. Und der spittet dann in der Sendung live diesen Alliterations-Rap. Und jeder, der jetzt Google mächtig ist, kann ich nur empfehlen, Harry Potter oder Daniel Radcliffe mit Alphabet Aerobics einfach mal zu googeln und sich dieses YouTube-Video reinzufahren, weil das halt schon ziemlich krass ist zu sehen. Also erstmal generell, wie es geschrieben ist, aber dass auch Daniel Radcliffe das, weil er kriegt es perfekt hin, dass er das gespittet bekommt. Genau.
Yes.
Das ist dann, hoffentlich sind alle Fragen jetzt erstmal beantwortet aus der Redaktion. Schöne Grüße in die Redaktion.
So, ich nehme als Tracks der Woche gleich drei. Und,
das ist gut, weil mir fehlt heute einfach einer. Dann klinke ich mich bei dir ein.
Okay.
Ich bin gespannt.
Ich nehme einfach als kleinen Move und als weiteren Support einen Track von Bad Moms J, Juju und Loredana. Und zwar nehme ich von Bad Moms J Move von Loredana, weil es von Juju, weil es passt und weil es einfach schon wieder kalt wird und weil dieser Track nach wie vor einfach meine Winterhymne für Berlin ist. Winter in Berlin. Und von Loredana den neuen Track mit Delara zusammen, und zwar Checker. Fand ich auch unglaublich gut. Und liebe Grüße an die drei Girls. Wunderbare Musik. Ich freue mich total, wenn da mehr kommt dieses und nächstes Jahr, und ganz schön zu sehen, dass Frauen im Rap so geil geworden sind und so abliefern, und ich bin ein ganz, ganz großer Fan, deswegen ganz liebe Grüße an die drei.
Sehr gut, dann checkt das Ganze aus in unserer Spotify-Playlist, der Schacht und Wasabi-Playlist, abonniert uns, drückt die Glocke, drückt Sternchen, Daumen hoch, lasst Kommentare da, damit ihr keine unserer Folgen verpasst. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier bei Schacht und Wasabi.
Mach's gut.
Tschüss, bleib gesund.
Puls.